Ja, moin, hallo, na, herzlich willkommen zur neuen Folge von Orki Cool trifft, dem Format hier bei Orki Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche aufs Neue einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch treffe. Und diese Woche habe ich mir mal wieder was Gutes getan, schon wieder eine Person begrüßt, auf die ich so richtig Lust hatte, und zwar die Lea Irion. Lea ist 22 Jahre jung, studierte an der Universität Tübingen Germanistik und allgemeine Rhetorik, um dann zu sagen, oh hallo, Lokaljournalismus, hier bin ich. Und jetzt ist sie mittlerweile Redakteurin im süddeutschen Lokaljournalismus verankert. Was genau sie da macht und warum sie genau das macht, das erzählt sie dann in der Folge. Sie ist aber nicht nur deswegen für mich ein super spannender Mensch, denn zudem schreibt sie auch regelmäßig über Spiele und Spielkultur, das unter anderem auf ihren eigenen Blog, der verlinkt ist in der Folgenbeschreibung, und zum anderen auf Superlevel, auch hier ein Link zu ihrem Opus Magnus in der Folgenbeschreibung. Und ich persönlich lese Lea unheimlich gerne, mir macht es sehr viel Spaß, ihre Gedankengänge nachzulesen. Für mich gehört sie zu diesen talentierten jungen Menschen, die nächste Generation an schreibenden Leuten, die den Spielejournalismus potenziell ganz schön aufmischen können. Und das finde ich cool und das finde ich sympathisch und deswegen wollte ich sie einladen. Und dann gibt es dann noch von ihr aus diese große, große Leidenschaft für den Fußball. Sie spielt selber aktiv, sie ist auch selbst Fan einer Mannschaft. Und ich also gar nicht, kann damit gar nichts anfangen. Ich habe zwar selber auch mal als Kind gespielt, aber mehr so aus sozialem Druck heraus und weniger aus Leidenschaft und Überzeugung. Und die Gelegenheit habe ich natürlich auch genutzt, mit ihr direkt über diese Sportart zu sprechen, die ja durchaus hier und da in manchen Ländern audiovisuell über Fernlautsprecher und Radio und Fernseher empfangen wird. Es ist nicht unbedingt eine Nischensportart, durchaus gibt es einige Anhänger davon, und ich fürchte, diesen Witz habe ich völlig gegen die Wand gefahren. Ich hätte das souveräner platzieren können. Na egal. Liebe Leute, war eine lange Woche. Ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dieser Folge. Die letzte Folge übrigens in dem großen, ich sag mal modernen Epos mit dem Titel Dom ist krank und erzählt bei jeder Gelegenheit davon. Nach dieser Aufnahme bin ich gesundet. Ihr habt es hinter euch. Jetzt dauert es wieder 3 Jahre, bis ich erneut krank bin. Können alle einmal tief durchatmen und sagen, auf die Folge freuen wir uns jetzt. Viel Spaß! Übrigens, ich erbringe gerade ein kleines Opfer, damit es nicht noch später wird für uns beide hier für die Aufnahme. Und zwar, meine Waschmaschine läuft noch. Und die Waschmaschine läuft noch, ich habe eben geguckt, noch 18 Minuten. Aber unser Gespräch wird ja um die eine Stunde gehen. Das heißt, diese Wäsche wird, und jetzt kann ich es nicht ausrechnen, weil ich schwer krank bin, aber irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde wird die noch da drin liegen. Und weißt du, was das Perfekt. Allerschlimmste ist? Also ich muss es jetzt mal sagen. Also der Geruch, aber vielleicht liegt es auch nur an meiner Waschmaschine, ich weiß nicht, aber vielleicht kennst du das. Der Geruch, wenn Wäsche zu lange nach dem Waschgang in der geschlossenen Waschtrommel drin liegt. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, den musst du ein bisschen näher definieren, wenn du es kannst. Ja,
also, oh Gott, warte mal. Also es riecht... Also verwesen ist zu stark, aber es geht in die Richtung von so abgestanden, so alt abgestanden, so ein bisschen muffig, ist glaube ich auch ein gutes Wort, muffig vom Dachboden geholt, so ein bisschen bäch.
So ein bisschen sportlich, finde ich immer.
Ja, also.
Sportlich unangenehm.
Sportlich, also meinst du, wenn man Sport gemacht hat und dann an der Kleidung riecht?
Ja, nicht unbedingt. Also nicht trockener Schweiß, aber halt benutzt.
Also vielleicht jetzt an meiner Waschmaschine, aber die riecht dann mehr so nach ausgeräumt bei der verstorbenen Oma auf dem Dachboden gefunden, die Kleidung von 1890, die seitdem nie wieder getragen wurde, aber zuletzt in einer durchtanzten Nacht des Jahres 1890. Ja.
So den Geruch habe ich in der Nase.
Ja. Also eigentlich wollte ich nur sagen, so das ist passiert, das wird passieren, wir können beide nichts dagegen tun, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich freue mich einfach, dich zu hören.
Okay, das bedeutet, wenn ich irgendwann einfach nichts mehr von dir höre, dann war dieser Geruch dran schuld.
Oder die Erkältung ist
oder
mir...
Oder beides.
Wie sehr nervt es dich schon, dass ich das immer wieder erwähne?
Gar nicht, überhaupt gar nicht, weil, da wollte ich vorhin auch einhaken, ich bin da genau gleich wie du, ich bin nie krank, nie. Ich kann bei minus 20 Grad, kann ich in T-Shirt und Shorts draußen rumlaufen, mir passiert krass gar nichts. Aber alle so 3 bis 5 Jahre ereilt mich irgendeine Krankheit, die niemand kennt und mit der ich dann auch wirklich zum Hausarzt muss und eine Woche außer Gefecht bin, aber wirklich so selten, dass ich eigentlich gefühlt nie krank bin. Insofern, ich verstehe dich da vollkommen.
Krass, also Moment, aber eine Krankheit, die keiner kennt, also reden wir von Erkältungssymptomen noch oder Schlimmeres?
Also wenn ich jetzt, ich glaube, das war vor jetzt mittlerweile 2 Jahren, da hatte ich eine Kinderkrankheit, also die wirklich eigentlich nur Kinder bekommen.
Wirklich?
Und ja, ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es hieß Impetigo. Und Impetigo macht so kleine Stellen an deiner Haut, wo wie so Eiter austritt, also ganz grässlich, ganz grässlich. Und klar, als ich mich damit zu meinem Hausarzt geschleppt hatte, hat er mich angeguckt und der hat wirklich gesagt, also ich weiß nicht, wie sie sich das eingefangen haben, weil wie gesagt, eigentlich nur Kinder.
Du, das ist ja super spannend. Also ich habe gerade mal parallel geguckt, wie das auf Deutsch heißt. Und Deutsch ist so oft so eine schöne Sprache. Und in dem Fall auch wieder, weißt du, was das deutsche, die deutsche Bezeichnung für Impetigo ist?
Erzähl es mir.
Grindflechte.
So hat sich's auch angefühlt. Also.
Das ist ja furchtbar. Also, ja. Also du musst da jetzt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall näher drauf eingehen, aber das klingt, das, also nur wenn du magst, weil es interessiert mich jetzt gerade kurz, ist das, also tut das auch weh oder ist das in Anführungszeichen nur unangenehm?
Es sieht einfach nur ganz arg schrecklich aus und die Tücke, es juckt unbeschreiblich arg.
Oh nein.
Und wenn du nachgibst, dann hast du diese Bakterien unter dem Fingernagel und wenn du dich dann an anderer Stelle kratzt, dann also, ja, hast du das dort auch. Das heißt, du kratzt dich am Arm und dann aus Versehen kurz am Fuß und 2 Tage später hast du die gleiche Stelle auch am Fuß. Und das in den Griff zu bekommen, mindestens 2,5 Wochen.
Dabei müsstest du doch diese Disziplin antrainiert haben, weil, und jetzt hoffe ich, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster aus und ich habe mich da verguckt, aber ich habe mal ein Bild von dir gesehen, irgendwo auf Social Media und da hattest du, glaube ich, ein Tattoo, oder? Bin ich falsch?
Ja, ich habe sehr viele.
Ja, genau. Ach, guck mal. So, ja, so sicher war ich mir nicht, aber eins war ich mir relativ sicher. Und da dachte ich mir, jetzt gerade, wenn du das erzählst, da braucht man ja auch diese wahnsinnige Disziplin, wenn die frisch gestochen sind, sich da nicht nach einer gewissen Zeit das wegzukratzen. Also nicht wegzukratzen, aber ne, das aufzukratzen, den Heilungsprozess zu behindern. Kannst du das? Also hast du die Disziplin?
Tatsächlich, ja. Boah. Witzigerweise hatte ich das dann bei dieser komischen Flechte nicht, aber bei den Tattoos absolut. Wenn mir bewusst ist, die sehen ein Leben lang so aus und wenn ich da irgendwas falsch mache, dann beiße ich mir hinterher in den Hintern, insofern.
Wann hast du, wenn ich fragen darf, mit Tattoos angefangen?
Ich glaube 2019. Noch gar nicht so lange her.
2 Jahre her, aber du bist ja auch noch ein sehr junger Mensch, das heißt, da warst du 20?
Ja, doch. Ich glaube 19 war ich dann mit dem ersten Tattoo, aber mit 20 hat es dann so richtig angefangen, genau.
Krass, ihr habt mir sehr viel Zeit gelassen. Ich hatte da immer Lust drauf, aber ich habe ganz lange, ich glaube Mitte 20, habe ich das dann erst angefangen und seitdem, aber dann ist genau das passiert, was ganz viele Leute immer wieder erzählen. Du machst eins und plötzlich bist du dem verfallen. Du kannst, also es macht so einen Spaß, sich neue Motive auszudenken. Das ist so eine Wonne. Hast du auch einen Stammtätowierer, Stammtätowiererin oder?
Ja.
Ach. Nach welchen Kriterien? Beschreib mal diese Person. Wie kann man sich die vorstellen? Warum gehst du da gerne hin?
Okay, sehr gute Frage.
Wenn du magst, kannst du auch das Studio nennen, ne? Also nur, wenn du magst natürlich, aber das ist nicht verboten. Also nur, ne, das ist...
Nee, sehr gerne. Ich glaube, also er heißt André und André ist gerade noch in Horb am Neckar beim sogenannten Happy Face Killer Tattoo Studio. Ich meine, der Name überzeugt einfach schon. er will sich jetzt aber, glaube ich, selbstständig machen. Ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber André hat wirklich... Ich glaube, was ich am angenehmsten an ihm fand, war, du gehst hin und er stellt seine Musik so laut, dass du während des ganzen Prozederes kein Wort redest. Und das ist so angenehm für introvertierte Leute wie mich. Du gehst da hin, legst dich 2 Stunden auf diesen Stuhl, wirst mit Techno zugeblastet und dann ist vorbei. Du musst kein Wort sprechen.
Echt?
André, wenn du das hörst, ich liebe dich. Wirklich.
Sehr gut. Das ist ja schön. Ja, das ist ja, das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Ich habe auch einen Stammtätowierer, auch an der Stelle. Die liebsten, warmherzigsten Grüße gehen raus an, oh Gott, Martin, wie heißt der Nachname? Oh Gott, ist das unangenehm. Also, ich gucke mit fliegender Hand nach, aber Martin ist Tätowierer hier in Berlin bei diesem Tattoo-Studio Stick and Stones. Stones. Weiß ich nicht genau, wie es heißt. Martin Meyer, so, Entschuldigung, Martin, der Nachname ist selbstverständlich Martin Meyer. Und den finde ich so toll. Also es gibt alternativ auch das Programm, was du beschrieben hast, ganz laut Musik in diesem Studio und keine Rede miteinander.
Wundervoll.
Aber, ja, also total. Aber wenn er mal redet, dann ist der so nett. Also der hat so eine ganz warme und warmherzige Ausstrahlung und du hörst dazu. Und dann hat er mir erzählt, das weiß ich alles noch, der hat in Marburg studiert und hat dann angefangen auf so Lederfragmenten selbst tätowieren zu üben und hat sich dann die ersten Tattoos selbst gestochen und hat aber eigentlich noch, weiß ich nicht, Philosophie studiert und das war so nett und so einen Menschen da sitzen zu haben, der so beruhigend auf einen einspricht, während man dann die Höllenqualen des Lebens durchleidet, das ist so nett, das war so nett.
Voll, ja.
Was war dein, also auch das, ne, das musst du alles nicht beantworten, aber es interessiert
mich. Ich bin ein offenes Buch, wirklich.
Okay, na, mal gucken, vielleicht schnappt das gleich zu. Was ist denn die schmerzhafteste Stelle gewesen, die du da jemals erlebt hast bei Tattoos?
Da kann ich gar nicht so ausholen, weil nur mein linker Arm tätowiert ist tatsächlich.
Oh ja.
Aber an meinem linken Arm ist tatsächlich die Beuge. Da, wo es sehr, sehr empfindlich wird, damit hatte ich nicht gerechnet, weil auch mein Ellbogen ist tätowiert. Und da dachte ich, okay, da ist sehr wenig Haut.
Oh Gott.
Und da hat es einfach nur sehr laut gerattert. Also da ist auch die Tattoo-Maschine an ihre Grenzen gekommen. Aber es hat nicht wehgetan.
Oh Gott.
Aber wirklich, auf der Innenseite der Ellenbeuge quasi, oh na, ich sag's dir, da haben auch wirklich meine Finger dann angefangen zu zucken, weil mein ganzer Körper ist einfach nicht mehr mit diesem Schmerz klargekommen. Aber introvertiert wie ich bin, habe ich natürlich kein Wort gesagt. Ich hab's in mir schreiend ausgestanden. Ich meine, ich hätte bei dieser Techno-Musik auch nicht viel sagen können. Aber ja, tatsächlich, es war so eine ganz komische Sensation. Es hat gejuckt, es hat wehgetan, es war alles auf einmal. Alles, ja.
Wie lang ging die Sitzung an der Stelle?
Zu lang. Es hat sich angefühlt wie Stunden. Effektiv waren es vielleicht 5 Minuten oder so, aber also ich war dann auch wirklich froh, als es vorbei war.
Du, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kommt da noch was?
Nee, um Gottes Willen, nein.
Um Gottes Willen, nein. Ach, guck mal, ich bin hier auf einen Menschen getroffen, der auch um Gottes Willen sagt. Sag mal, kommen wir aus derselben Ecke? Ich habe das schon am Dialekt gehört. Sag mal.
Woher kommst du denn?
Also, ich komme aus Süddeutschland.
Konkreter?
Ich komme nicht aus Schwaben, sondern aus Franken. Aber du kommst mehr so aus der Schwabenecke, oder?
Ja, südlich von Stuttgart. Eine gute Stunde südlich von Stuttgart, ja.
Was, also, so irgendwo in deiner Nähe, was man kennen könnte außer Stuttgart?
Tübingen.
Ja klar, Tübingen. Das ist genau. Ja lustig, weil ich sage hier nämlich ganz oft um Gottes Willen und mich gucken immer Leute an im hohen Norden, hören sowas nicht. Und das ist schön, jetzt mal jemanden zu hören, die das auch sagt, so schön. Ja genau, kurz zurück noch, um das nur abzuschließen, gleich auch eine Warnung an dich und dein Zukunfts-Ich. Also kannst du ja alles machen, aber dann weißt du, was auf dich zukommt. Mein Schlimmstes war der Handball. Der Handball, du, da kann ich dir aber sagen, also ich fand alles schlimm bisher. Ich bin auch niemand, der dann sagt, so, oh, das ist ja gar kein Problem. So, alle waren schlimm, aber der Handball, du, also das war zum ersten Mal, ich bin dann auch immer ganz still, weil ich auch die bei ihrer Arbeit nicht stören will, aber beim Handballen dachte ich, ich werde gleich ohnmächtig. Also das war
wie
wirklich...
Wie lange ging das?
Das Schlimme war erstmal, der hat mit dem Handballen angefangen. Ich glaube, der hat da auch einen Plan gehabt mit und das war bestimmt auch sinnvoll und klug, aber ohne sich an den Schmerz gewöhnen zu können, direkt beim Handballen und der hat knappe Stunde... Und dann, jetzt kommt's, musste das nochmal nachgestochen werden, weil der Handball so eine schwierige Stelle ist und dann bin ich dann nochmal hingegangen, ey.
Oh Gott.
Mein Gott.
Hoffentlich dann alkoholisiert, oder?
Nein, darf man ja nicht, darf man ja nicht, da blutet man ja total doof.
Ach, verdammt.
Okay. Ja, das war hart.
Jetzt hast du mir aber wirklich so ein paar Träumchen genommen, weil die Hand, die habe ich auch im Blick, also wie gesagt, bislang nur mein Arm, aber Hand, Finger.
Also go for it, total ästhetisch toll, aber man muss, also jetzt weißt du, was auf dich zukommt, so ein bisschen, da kann man sich ja auch schon drauf einstellen, das ist doch schon was.
Okay, also davor Schlag in den Nacken, sodass meine Stunde einfach nur da liegt und genau gar nichts mitbekommt und dann ist vorbei. Okay.
Ich versuche jetzt mal von hier aus das Gespräch mit aller Kraft, die ich noch habe in meinen geschwächten Armen, zu biegen.
Versuch zu helfen.
In eine Richtung, in die ich die ganze Zeit schon wollte. Und zwar, habe ich schon angedeutet, wir nehmen zu einer nachttreibenden Zeit auf.
Ja.
Hat dich denn, wenn ich fragen darf, die Arbeit noch so lange aufgehalten oder war was ganz anderes los?
Genau, nee, es war tatsächlich die Arbeit. Ich hatte heute ein sehr großes Stück, das ich wochenlang geschrieben hatte über HIV und AIDS, also ein bisschen ernster tatsächlich. Mhm. Und hatte da im Endeffekt so viele Zeilen zusammen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eine Panoramaseite, also zwei Zeitungsseiten. Und optimistisch wie ich war, habe ich erst heute Morgen damit gestartet. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen unterschätzt, wie lange das alles brauchen wird. Und saß jetzt, ich glaube, effektiv 10 Stunden dran.
Boah.
Und die Vermarktung auf Social Media und dergleichen muss natürlich auch noch direkt vorgeplant werden. Insofern hat das alles ein bisschen länger gedauert als geplant.
Kannst du verraten, in welcher Redaktion das genau ist?
Ja, ich arbeite für den Zollernalbkurier in Balingen. Und Balingen dürfte nicht allzu vielen Leuten was sagen, aber das ist eine gute halbe Stunde unterhalb Tübingens.
Ich gucke mit fliegender Hand parallel. Balingen am Kaiserstuhl etwa?
Nein, Balingen an der Ajach.
Um
Gottes Willen. Das also.
Das habe ich schon wieder gesagt. An der Ajach. Mit Y. An der Ajach.
Ja, genau. Dort irgendwo Wahnsinn. Verborgen. Ja.
Also, da muss man aber ganz schön weit rauszoomen, um sich orientieren zu können in Deutschland. Ja, das ist ja spannend. Ach, guck mal, das ist ja cool.
Mm. Also mehr das Land ist, als bei uns geht nicht. Ich komme auch nicht direkt aus Balingen, sondern aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Kuhkaff, weit entfernt von Balingen. Ja, was heißt weit entfernt? 20 Minuten. Aber ich glaube, wir haben 650 Einwohner.
Oh, krass.
Ich glaube, wenn es schlecht läuft, haben wir mehr Nutztiere als Einwohner tatsächlich.
Wahnsinn, als wären wir der gleiche Mensch. Mit genau den gleichen Worten erzähle ich auch immer von meinem Dorf. Das hat mittlerweile noch 550 Einwohner.
Wow.
Und dann sage ich auch immer, wenn es gut läuft, also wenn es schlecht läuft, um Gottes Willen, wenn es schlecht läuft, mehr Nutztiere als Menschen. Ja, krass. Ja, krass.
Witzig.
Und das finde ich jetzt nämlich spannend, weil, also ich glaube, du machst da, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein Volontariat, ne?
Bin ich seit dem 1. Oktober sogar fertig.
Gratulation!
Vielen Dank!
Das heißt, du bist jetzt Redakteurin?
Yes, genau.
Wow, ich gratuliere. Das sind ja brennende News, die hier zuerst genannt werden.
Danke,
wow.
Danke.
Das ist ja mega. Genau, und jetzt wollte ich nämlich fragen, weil ich habe gelesen, war auch nicht schwer, weil du das mit Stolz in dein Social-Media-Profil geschrieben hast, dass dein Herz für Lokaljournalismus schlägt. Und
genau.
Lokaler als in Balingen kann man ja gar nicht mehr am Puls der Zeit sein. Und was ich mich jetzt frage, ist erstmal ganz grundsätzlich, was fasziniert dich so sehr am Lokaljournalismus per se? Weil es gibt ja durchaus, und vor allem das ist so, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das ist so die Berliner Medienbubble, wenn man mal abseits von der Branche sich begibt, wo ich zu tun habe, also mehr so Politikjournalismus, da hat man schon so das Gefühl, die Leute, die hier so arbeiten, die denken, sie sind da, wo der relevante Journalismus passiert. Aber was viele Leute immer so außer Acht lassen und immer so ein bisschen von oben herab drauf gucken, ist die Wichtigkeit von gutem Lokaljournalismus.
Mhm.
Also das war jetzt so ein Satz, der führt uns nichts. Aber was ich fragen wollte, genau, was fasziniert dich denn so daran? Was reizt dich denn da so?
So vieles, weil ich glaube, im Lokaljournalismus passieren so viele Dinge, auf die meisten Menschen einfach zu wenig Blick werfen tatsächlich. Es ist, wie du sagst, es gibt diesen Journalismus, der tangiert jeden.
Mhm.
Eben gerade diese ganze Politikbubble und dergleichen. Aber was um einem Haus passiert, ist meistens sehr, sehr viel spannender, weil das ist im Endeffekt auch das, was einem am ehesten tangiert, gerade auch Lokalpolitik. Und das ist natürlich auch sehr wichtig zu wissen, was plant der Gemeinderat für meine Stadt, für meine Gemeinde in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Und da gibt's natürlich auch oft einfach Dinge, die vielleicht eher mal unter den Teppich gekehrt werden, auf die nicht 5000 andere Journalisten auch einen Blick werfen oder werfen können. Und natürlich gibt's auch entsprechend viele Menschen, die hier ganz viele tolle Dinge machen, aber eben auch unentdeckt bleiben ohne Lokaljournalismus. Und das ist so ein bisschen das, was mich jeden Tag anspornt und motiviert. Einfach jeden Tag dieses Verborgene hier im Lokalen zu finden. Und das motiviert mich seit über 2 Jahren mittlerweile, ja.
Gibt es da auch unterschiedlichen Ressorts, in denen du aktiv bist? Oder gibt es ein Ressort, in dem du vor allem aktiv bist?
Derzeit bin ich in der Online-Redaktion zu Hause. Mhm, das heißt, wir machen irgendwie alles. Aber bei uns ist es aufgeteilt in die größten Städte hier im Landkreis. Also gerade beispielsweise Balingen, dann gibt es hier in der Nähe noch Albstadt und dergleichen.
Ach, das ist so toll. Du, ich komme ja wirklich gar nicht aus, ich komme ja gar nicht aus dieser Ecke, aber trotzdem, wenn ich dich so sprechen höre, das irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Es ist so, es hat sowas von, man kommt doch nicht so aus der Haut raus und merkt, wo mal Heimat früher war. Das ist total. So, das ist echt nett. Das ist wirklich nett. Mhm. So, bei Lokaljournalismus, ich denke da auch immer an so, wie sage ich das denn? Ich denke da sofort an so rasende Journalistinnen und Journalisten, die dann wirklich so durch die Dörfchen und Städtchen der Umgebung fahren und so ein bisschen auch ein Auge werfen auf die Geschichten, die da so passieren. Wie kommst du denn an deine Geschichten? Zum Beispiel den aktuellen Artikel, an dem du heute noch gesessen bist. Ist das ein Pitch von dir in der Redaktion gewesen? Wird dir sowas zugeteilt?
Genau.
Ach, okay.
Genau, das hatte ich ausgegraben. Ich meine, klar, HIV, AIDS sind immer Themen, die sehr relevant sind auch. Und ich glaube aber gerade hier in dieser ländlichen Region, das war zumindest mein Kerngedanke hinter der Geschichte, hier wird es immer so ein bisschen, also wenn es die großen Zeitungen nicht berichten, dann tangiert das diesen Landkreis hier nicht. Und das finde ich schade und anderweitig kommen die Leute auch gar nicht in Berührung mit solchen Themen. Und deswegen habe ich über lange Zeit hinweg, das hat mehrere Monate gedauert, weil das natürlich immer noch schwierige Themen sind, über die mein Gesprächspartner im Artikel auch nur mit verändertem Namen sprechen wollte. Genau, hat es einfach sehr lange gedauert, hier eine Person auszugraben, die drüber sprechen möchte. Und insofern bin ich auch einfach froh, dass das jetzt funktioniert hat. Und allgemein muss ich sagen, es ist gar nicht so, dass wir so Kala Kolumna-mäßig schwitzend mit dem Stift und Block in der Hand hier rumrennen, sondern was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass die Leute sehr aktiv auf uns zukommen. Also gerade auch was so Nachbarschaftsgetratsch oder so anbelangt, das wird alles an uns rangetragen. Wir kriegen Mails, wir kriegen vor allem Nachrichten auf Facebook, da kriegen wir ganz oft Zuschriften, hey, ich habe hier gerade Blaulicht gehört, was könnte das sein? Und dann folgt einfach der Anruf unsererseits bei der Polizei und holen uns da dann die Informationen.
Ja, krass.
Und ganz allgemein ist eigentlich ein ganz gutes Rezept, wenn man Themen hat, die landesweit, bundesweit laufen und die dann auf Lokalebene runterbricht. Eben wie jetzt HIV. Du suchst hier jemanden, einen Gesprächspartner oder irgendwas in die Richtung und arbeitest das dann eben lokal auf.
Also man ist wirklich nah an den Leuten dran. Hast du auch schon mal das Feedback, wurde das auch schon mal persönlich nah an dich herangetragen von irgendwelchen Artikeln? Also kommen Leute dir auf der Straße entgegen und sagen, Mensch, also das haben sie wieder gut gemacht oder vielleicht sogar, also wieder Schund geschrieben ins Papier.
Zum Glück, also in Person habe ich bis jetzt nur positive Rückmeldung bekommen.
Aber toll.
Genau, ich meine, klar, per Mail und dergleichen, man kriegt auch mal Anrufe, wo es dann irgendwie heißt, das war jetzt irgendwie nicht so, wie sagt man, ja, wirklich, wirklich, die Leute rufen an, da kann ich nachher vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, die ich ganz witzig finde, wegen was die Leute so anrufen, aber ich schreibe beispielsweise auch eine Kolumne, weil wir haben relativ, also unsere Leserschaft ist ein bisschen älter, jetzt nicht gerade in meinem Alter. Und ich habe da irgendwann eine Kolumne angefangen, in der ich wöchentlich Jugendwörter auf simplem Deutsch an unsere Leser ranbringe.
Ach.
Und da kriege ich sehr oft Rückmeldung, dass die Leute das ganz arg toll finden, wenn ihnen endlich mal jemand erklärt, was denn zum Teufel Cringe heißt oder dergleichen.
Aber auch schwer zu erklären. Also da muss man sich auch erstmal Gedanken machen.
Ja, man muss natürlich erstmal erklären, okay, was ist die, vor allem auf Deutsch, weil natürlich, ich benutze selber total viele Anglizismen und dergleichen und dann selber erstmal nachdenken, okay, wie kann ich das jetzt in einfachem Deutsch formulieren? Das ist natürlich schon eine kleine Herausforderung, aber ja, im Endeffekt sehr gut für die Leserbindung, ja.
Also jetzt muss ich doch nachfragen, weil das passt hier schon so gut, wegen was rufen die Leute noch an?
Sehr gern. Oh Gott, wir haben... Nee, also einmal hat eine angerufen, das fand ich wirklich sehr amüsant und halt auch ein Stück weit schön, weil ich mir dachte, okay, da macht sich jemand wirklich Gedanken. Wir haben eine Seite, auf der die Leute Anzeigen veröffentlichen können, beispielsweise eben Geburtstagswünsche oder dergleichen. Oder wenn jemand seinen Abschluss gemacht hat oder so. Und da hatte uns, ich glaube, das war sogar in diesem Jahr oder vergangenes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat uns eine Frau angerufen. Es dürfte im Sommer gewesen sein. Und die Frau hat sich darüber beschwert, warum es bei uns Anzeigen in diesem Teil gibt, auf denen jetzt noch Tulpen zu sehen sind, weil die Tulpensaison ist ja schon längst vorbei. So, und dann hockst du natürlich am Telefon und denkst dir, ja, sie hat recht. Das was sage ich jetzt? Nicht, ja. Ja. Genau. Und das fand ich einfach sehr, sehr charmant, muss ich sagen.
Du, das sind aber, das, ich finde das sehr herzerwärmend. Ich finde das ganz toll. Ich habe ein Äquivalent von solchen Anrufen. Finde ich sehr sympathisch. Ich habe auch Äquivalent zu solchen Anrufen. Zu Beginn meiner, das klingt immer so ein komisches Wort, aber zu Beginn meiner Karriere im Journalismus so, als ich meiner ersten Station war, meiner ersten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, das war auch noch eine Redaktion, da haben Leserinnen und Leser, jetzt im Gegensatz bei dir, sehr junge Leserinnen und Leser, angerufen und Konkretes, also bei mir am Tisch, bei der Durchwahl schon, wo auch immer die her hatten, angerufen und meine Artikel kommentiert. Also die, wenn ich jetzt irgendwie was geschrieben habe über, keine Ahnung, irgendeinen Test oder so, was ich damals noch gemacht habe, einen Test zu, nehmen wir jetzt einfach, stimmt nicht, aber jetzt irgendwie Dead Space 3, irgendein Horrorspiel-Test, Screenshots von mir und auf dem Screenshot meinetwegen, da erinnere ich mich noch an so einen Fall, auf dem Screenshot habe ich irgendwie eine Waffe ausgerüstet, die zu dem Zeitpunkt in dem Spiel schon hoffnungslos zu schwach war, aber ich mochte die einfach vom Feeling her und habe die einfach weiterhin ausgerüstet und dann meinen Screenshot gemacht. Und da hat ein Junge, muss man sagen, angerufen. Also von der Stimme her, da kann man sich auch immer ganz doll täuschen. Aber
ja,
ich sag mal so, ich tippe mal auf 14, 15, rief an und sagte ganz höflich, hat mir auch gesiezt und hat gesagt so, er wollte mir erzählen, dass es zu dem Zeitpunkt im Spiel schon weitaus stärkere Waffen gibt.
Wie nett.
Und das war so, ich habe fast geweint am Telefon. Das war so, also das war wirklich, ihr habt dann auch, also selbstverständlich auch vollkommen ernst genommen. Wir haben dann bestimmt 20 Minuten telefonieren. Und dann hat er mir das auch erzählt. Und dann hat er auch gesagt, was hat er gesagt? Er hat sich auch verabschiedet und gesagt, so, er muss jetzt wieder zurück zu irgendwas. Ich weiß nicht mehr was, aber ganz höflich. Und es war so nett. Mhm. Und deswegen, ich glaube,
ach, wie schön.
Ich ahne nachzufühlen, was für eine Wärme da durch den Telefonhörer auf dich zubrummt.
Ja, oder? Also ich habe mich direkt gefühlt, wie wenn ich mich mit dieser Person angefreundet hätte. Wirklich, ich hätte mit dieser Person einen Kaffee trinken können. Weil ich hätte sie auch gern gefragt, was war ihre erste Reaktion, als sie die Zeitung aufgeschlagen hat und sich gedacht hat, warte, das sind Tulpen, wir haben jetzt aber Juli. Und es hätte mich so gerne interessiert. Ja, insofern, das ist toll.
Ich finde das sehr spannend, weil du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, du bist eigentlich eine introvertierte Person, dass du dann trotzdem solche auch ja ungeplanten Begegnungen dann da so positiv löst und so dich daran so zurückerinnerst. Gibt es da so eine gewisse Schizophrenie in dir? Also dieses zum einen, eigentlich bist du ein introvertierter Typ, aber
Wort.
Also furchtbar, ich hasse es. also nochmal. Einerseits introvertierter Mensch, aber andererseits, und ich sage das, mach das Wortbild jetzt doch nochmal auf, auch wenn du es vorhin versucht hast, aus dem Fenster zu werfen, wenn du dann den Carlo Kolumna-Hut aufsetzt, steckt das dann so ein bisschen zurück? Hast du schon diese Erfahrung gemacht? Weil du machst das ja jetzt schon lang genug, um da vielleicht so ein Gefühl entwickelt zu haben.
Mhm. Ich muss auch sagen, das war damals so ein bisschen ein Grund, warum ich dieses Volontariat begonnen hatte, weil während meines Studiums war ich, also da hätte ich mich, glaube ich, wirklich zu 100% als sehr schüchtern und introvertiert beschreiben können und habe mir zu dem Zeitpunkt dann aber gedacht, okay, ich nehme diese Herausforderung jetzt einfach an und ich will mich als Mensch weiterentwickeln. Und ich gehöre natürlich auch zu dieser Generation, die überhaupt gar nicht telefoniert und ist absolut verabscheut und meine Zahnarzttermine macht noch meine Mutter.
Sehr gut.
Ja. Und also ich meine, klar, ich kann jetzt auch hier sitzen und diesen Podcast hier mit dir aufnehmen und dergleichen. Und klar, es gehört auch zu meiner Arbeit, auf Leute zuzugehen und die anzusprechen. Aber ich glaube, so dieses Grundintrovertierte, das legt man nie ab, sondern man lernt einfach in diesen Momenten aus sich rauszukommen. Und wie gesagt, ich habe mich in diesen 2 Jahren jetzt auch wirklich persönlich sehr stark weiterentwickeln können. Und ich denke, gerade wenn ich dann auch so tolle Gespräche, beispielsweise jetzt gerade mit dir oder mit dieser Leserin habe, dass es sich einfach lohnt, wirklich zu sagen, okay, ich weiß, ich habe diese Schwäche, aber ich kann da auch aus mir rauskommen, wenn ich wirklich will und muss. Und insofern war das eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich meine, man hört nie auf, sich selber weiterzuentwickeln, aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg.
Boah, du, da kannst du, also wenn du es nicht schon, hoffentlich eh schon gemacht hast, trotzdem nochmal ganz schön auf die Schulter klopfen.
Mach ich.
Sehr gut, sehr, wirklich, das meine ich ernst, das stärkt die Resilienz, die Selbstwirksamkeit, so mal sich selbst die Erfolge vor Augen zu halten. Ich höre solche Geschichten und denke mir, oh Gott, ich mit Anfang 20, ich war, glaube ich, noch nicht emotional so weit gereift, wie du gerade klingst. Also da bin ich noch weitaus mehr durchs Leben gestolpert, ohne zu wissen, was ja eigentlich in mir los ist. Also,
mach ich immer noch, ich verdeck's nur sehr gut.
Sehr gut. Ja, ich hätte das nicht mal verdecken können. Ja, das ist ja cool. das ist ja wirklich cool. Hast du denn während deiner Zeit, jetzt, die du da jetzt schon journalistisch arbeitest, eigentlich jemals das Gefühl gehabt, wie sage ich das, weil fehlen ist zu stark, aber du hättest vielleicht gerne noch sowas wie eine journalistische Ausbildung genossen, weil ich habe recherchiert und herausgefunden, also schwer war es auch nicht, aber ich habe nachgelesen, dass du Germanistik und allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen 1,5 Jahre lang studiert hast. Also erstmal, also schon durchaus Fächer, aus der, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten geboren werden, sage ich mal. Das sind das sind schon so klassische Fächer, aber jetzt kein Journalismus. Ist das was, wo du das Gefühl hast, so, das hätte ich gerne auch irgendwie gemacht? Oder hast du das Gefühl, durch dein Studium bist du da so gut vorbereitet, ist gar nicht mehr notwendig?
Ich glaube, mein Studium hat mich auch so ein bisschen auf falsche Wege geleitet, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Ich weiß noch, meine erste Hausarbeit, die hatte ich in so hochgestochenem Deutsch geschrieben, dass meine damalige Professorin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, also Frau Irion, Sie müssen da wirklich nochmal drüber gucken, weil also da gibt es wirklich Passagen, die nicht mal ich verstehe. Und dann dachte ich, okay, verdammt, Journalismus eventuell doch nicht meins. Aber ich muss auch sagen, ich war damals einfach lost, wie sehr viele andere in diesem Alter. Ich finde, der G8-Zug auf Gymnasien, um Gottes Willen, auch so ein schweres Wort, absolut schrecklich, weil du wirst mit 18 in die Welt entlassen, hast absolut keine Ahnung von irgendwas.
Ja.
Und hab dann auch irgendwie so in einem FSJ rumgedümpelt, das mir sehr gut gefallen hat, aber mein Gott, ein FSJ, klar, beruflich immer noch nicht so wirklich die richtige Richtung. Und hab dann gedacht, okay, Schreiben liegt mir eigentlich, mach mal was in Richtung Schreiben. Germanistik war da am naheliegendsten und allgemeine Rhetorik hat entfernt auch noch irgendwas damit zu tun, also studieren, so.
Mhm.
Und hatte da parallel aber dann schon für meine heutige Zeitung geschrieben, so ein bisschen an Wochenenden, so der Musikverein trifft sich und dergleichen, man kennt's, Lokaljournalismus. Und bin da halt einfach so ein bisschen in diese Schiene reingerutscht und mittendrin im Studium hieß es dann, hey, wir hätten hier einen Platz frei, kannst du dir nicht vorstellen, ein Volontariat zu machen. Und dann eben, wie gesagt, dachte ich, super Möglichkeit, beruflich auch einfach gleich irgendeine richtige Richtung einzuschlagen und vor allem eben persönlich weiterzukommen. Und ich traue ein bisschen dem versäumten Abschluss hinterher, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es wird doch irgendwo erwartet, dass man studiert hat, vor allem im Journalismus habe ich das Gefühl, dass es einfach viele Positionen und vielleicht auch einfach viele Verlage gibt, die sagen, okay, du hast was auf dem Kasten, aber eventuell dieses Studium, das fehlt halt doch. Und deswegen bin ich noch nicht ganz so sicher, ob ich das nicht eines Tages nachhole. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Journalismus und dergleichen mich so stark geprägt haben, dass ich diese Branche nie wieder verlassen will.
Spannend. Da kann ich dir direkt ein bisschen Angst nehmen. Ich bin zwar also vor allem auch rund um diesen spielkulturjournalistischen Hintergrund unterwegs, aber ich habe ja auch Einblicke in die anderen Branchen oder Vertikalen von dieser Branche. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das Studium, das ist erstmal völlig egal. Es geht ganz doll um dein Portfolio, dein journalistisches Schaffen und Arbeiten in der Vergangenheit. Und das, finde ich, ist auch genau richtig. Die Leute gucken sich im ersten, also man kann nie ausschließen, dass sie auch gucken, was hast du denn eigentlich studiert und zu Ende studiert. Aber der erste Blick, weil es ist ja auch in deren Interesse, wenn die überlegen, mit dir zusammenzuarbeiten, gucken die immer zuerst, was sagt denn das Portfolio über die Fähigkeiten und das journalistische Verständnis dieser Person aus? Und da, vielleicht nimmt das dir schon ein bisschen Sorge, das wäre, also solange dein journalistisches Arbeiten gut ist, würde ich, glaube ich, wirklich mehr als die Hälfte meiner Hand ins Feuer legen und sagen, würde dich da jemand rauskicken, nur weil du ein Studium nicht beendet hast. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die hat mich auch sehr gefreut, weil, und vielleicht hast du das auch im Hinterkopf wegen der Uni, in der wissenschaftlichen Welt ist es ja komplett andersrum. Da ist es zwar auch wichtig, also ich spreche jetzt vor allem von Kulturwissenschaften, das ist natürlich auch wichtig, was du forschst und arbeitest und machst und schreibst, aber da zählen die Abschlüsse so doll. Die Abschlüsse, deine Doktorväter, wer auf der Hausarbeit vorne als Korrektur draufsteht. Das ist so wichtig. Das sind die Türöffner, weißt du? Und das ist krass.
Schwachsinnig.
Ja, das ist so, das hat mich auch so gestört. Das ist aus, kommt aus einer Tradition, die völlig also aus der Zeit gefallen ist. Aber da kann ich dich beruhigen, Journalismus. Ich habe auch manchmal, darf ich an Universitäten Gast dozieren und über Online-Journalismus und da fragen mich auch mal wieder Studierende, sag mal, was muss ich einen Master haben, um als Journalist arbeiten zu können? Muss ich vielleicht sogar einen Doktor versuchen? Und dann bin ich, also dann sind die immer sehr erleichtert, wenn ich denen dann mal erzähle. Die wenigsten haben sowas und das ist nicht das, worauf es in erster Linie ankommt. Also, das vielleicht zur Erleichterung.
Ja, das hilft mir gerade wirklich enorm, weil wie gesagt, da war ich jetzt echt mega im Zwiespalt gewesen, lange Zeit, aber das jetzt zu hören, wow, das nimmt echt sehr viel Last von mir.
Doch, also das ist wirklich, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und
interessant
das ist,
aber auch.
Voll, total, ich bin auch echt
und
froh.
Und wichtig.
Ja, bin echt froh. Allgemeine Rhetorik, so, geiles Fach. Kannst du mir mal erklären, was genau man da eigentlich macht? Also ich weiß, was Rhetorik ist, aber als Studienfach? Also mein erster Gedanke war in der Vorbereitung des Gesprächs, was ich mir auch sofort aufgeschrieben habe, geil, in meiner Traumvorstellung, und ich weiß auch direkt schon wahrscheinlich, das wird nicht zutreffen, vielleicht aber doch, ich weiß nicht, in meiner Traumvorstellung trefft ihr euch jede Woche in so einem Debattierclub und haut euch die Diskussion, sagt bloß, ich habe recht.
Ich musste die Illusion ein bisschen nehmen, aber nicht gänzlich.
Reden analysieren, hör mir auf.
Ja, auf Latein, auf Griechisch, auf allen Sprachen. Aber ich muss sagen, das war auch so ein großer Teil dieses Studiengangs, der mir mega gefallen hat. Also
ja?
Ich muss sagen, wenn ich dieses Volontariat nicht angefangen hätte, ich hätte das Latinum doch noch durchgezogen. Also ich meine, klar, überhaupt in 2 Semestern ein Latinum durchboxen ist sehr sportlich.
Richtig hart.
Ja, du musst alles andere niederlegen, damit du das irgendwie durchbekommst. Aber mir persönlich hat es auch einfach immer Spaß gemacht, mit Texten zu arbeiten und dann auch noch übersetzen mit anderen Leuten und darüber reden. Voll mein Ding. Wahnsinn. Aber was den Studiengang auch so ein bisschen von klassischen anderen Studiengängen unterschieden hat, war, dass man da auch wirklich so was Modernes gemacht hat. Also wir hatten Veranstaltungen, bei denen Klaus Kleber vor Ort war und da eine Vorlesung gehalten hat und dergleichen.
Cool.
Und das waren halt die coolen Dinge. Ja.
Wirklich cool. Aber das klingt an einem tollen Fach. Hätte mich, glaube ich, auch gereizt. Also ich kenne diese Übersetzungssachen auch aus meinem Studium, so Archäologie und all sowas. Da war ich auch mal in der Philologie drin gesessen. Und
cool,
das,
ja.
Also super cool. Ist auch so, also wirklich spannend, aber ich glaube, ich habe zu viel davon gehabt. Und dann auch noch so mit Kräkum irgendwann verliert man die Faszination dafür.
Absolut. Spätestens, wenn man dann eben in diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich zu Latein hatte und da drin
Stohwasser,
in die ganzen Tabellen.
Oh. Stohwasser, sagt ihr, jetzt muss ich überlegen, war Stohwasser Latein oder Griechisch? Ich glaube, war Griechisch. Strohwasser, so ein riesengroßes, bekanntes Standardlexikon. Stohwasser ist Altgriechisch, vergiss es wieder. Stohwasser ist der Altgriechisch. Wie hieß denn das Lateinlexikon? Das Latein-Wörterbuch, das immer alle benutzt haben.
Oh Gott.
Wie hieß das denn nochmal?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es hier liegen, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Ich habe das Latinum ja auch und all den Kram und ich habe das so oft in meiner Hand, in meinem Leben in der Hand gehabt. Es ist, ich weiß es nicht mehr.
Ich komme nicht drauf.
Ich weiß es nicht mehr.
Also, ich habe es schon so verdrängt.
Ja, also es liegt mir aber auch, ich bin aber ein bisschen gereizt, jetzt das rauszufinden. Aber mache ich jetzt nicht. Irgendwann später werde ich es rausfinden und dir erzählen. Machen wir es so.
Ich bitte drum.
So, und jetzt pass mal auf. Ich habe dir eine Angst genommen und gebe dir jetzt eine neue. Vielleicht aber auch nicht. Pass auf. pass auf. Also ganz vorsichtig zuhören, aber vielleicht ist das was du dir eh schon längst im Kopf ausgemalt hast. Aber was ich mir auch gedacht habe, als ich mich hier so vorbereitet habe und so geguckt habe, was du so machst und ich kann es an der Stelle auch mal sagen, ich finde deine Arbeit so cool, vor allem auch die Sachen, die in meinen Branchenbereich reingehen. Du hast ja einen eigenen Blog, auf dem du so coole Texte schon geschrieben hast. Ich möchte erwähnen zum Beispiel eine Abrechnung mit dem Männerfußball, ein Artikel, in dem du 1043 Tage die Apple Watch getragen hast. Das ist so cool geschrieben und so nett zu lesen und gleichzeitig auch voller Message. Also es geht nicht einfach nur rein wie so ein Toastbrot mit Nutella, sondern das ist gehaltvoll, finde ich. Und das hat total Spaß gemacht zu lesen. Doch, das musst du jetzt aushalten. Aber, und jetzt kommt's. Jetzt habe ich den Airbag quasi geblasen und jetzt kommt aber der Unfall. Nein.
Oh Gott, ich bin bereit.
Nein, Quatsch. Also, was ich mich halt gefragt habe ist, du als talentierte Schreiberin und junge Schreiberin, hast du dann nicht irgendwann so diesen Gedanken, vielleicht halte ich es gar nicht im Lokaljournalismus aus und will doch mal quasi in den ganz großen Ligen mitspielen? Und wäre das, wenn es soweit kommt, nicht sowas wie eine Entwurzelung irgendwie von sich selbst? Weil, was ich meine,
total.
Ist, okay, du hast schon verstanden.
Okay. Oh Gott, was mit dem Satz? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Ich wollte es dir nochmal erklären. Also, was ich halt einfach meine, okay, ist, vielleicht habe ich es auch einfach komisch für die Leute da draußen erklärt, aber was ich meine ist, deine, oh Gott, mir fehlen die Worte, dein Selbstbild, das Wort, dein Selbstbild definiert sich ja in Teilen auch über diese Arbeit im Lokaljournalismus und die Leidenschaft dafür, und das ist ja total cool zu hören. Aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie, vielleicht ist es schon längst passiert, aber vielleicht auch im Laufe der Jahre noch so eine gegentreibende Kraft in dir entsteht, die sagt, weil vielleicht bist du auch einfach ein ambitionierter Mensch, was ich mir gut vorstellen könnte, dass du dann sagst, so, und jetzt wird mir Balingen so ein bisschen zu klein langsam, und ich möchte mal weiter raus. Siehst du da so einen Konflikt auf dich zuschlittern oder hast du das schon für dich gelöst?
Oh Gott, ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte diesen Konflikt schon gelöst. Ja. Ist aber tatsächlich auch einer, den ich jetzt auch schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage. Insofern bin ich da jetzt nicht irgendwie direkt in einen neuen Abgrund reingeschlittert,
Gott sei Dank,
wie du es angekündigt hast, sondern das ist auch so ein Päckchen, das ich mit mir rumschleppe. Es ist einfach ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Also Lokaljournalismus in allen Ehren macht mega viel Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es sich für sehr viele Leute überhaupt nicht nach Spaß anhört. Aber wenn man wirklich mal in diese Schiene Lokaljournalismus reingerutscht ist, dann kommt man, glaube ich, wirklich nur sehr schwer wieder raus.
Warum?
Und eben weil es so faszinierend ist, weil du einfach, ich meine, klar, wenn jetzt hier die großen Parteien ihre Sondierungsgespräche haben und dergleichen, dann sind es immer Sachen, die man so ein bisschen absehen kann. Nicht immer, aber es sind halt Sachen, die sind so, wie beschreibe ich das jetzt? Der Lokaljournalismus ist einfach so viel vielseitiger einfach. Du weißt einfach nie, ich weiß nicht, fahre ich heute zum Gerichtstermin und muss da, ich weiß Gott was anhören, oder gehe ich halt doch zum Musikverein, der, keine Ahnung, 125-Jähriges feiert. Das hört sich total langweilig an, aber nee, so, nee. Für mich ist es so spannend und eben diese ganzen verborgenen Leute und weiß Gott was alles und Lokaljournalismus in allen Ehren, aber es ist, wie du sagst, ich habe tausend andere Dinge, über die ich so gern schreiben würde, aber die einfach keinen Platz bei uns in der Zeitung haben. Ich meine, klar, ich kann hier eine Kritik zu Cyberpunk 2077 schreiben, unsere Leser wird es herzlich wenig interessieren, wenn sie damit nichts anfangen können. Insofern muss ich sagen, ich bin einfach noch so jung. Ich bin 22 Jahre alt, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren hock, ob ich da immer noch hier in Balingen sitze und berichte, wie schön die Ajach heute in der Sonne glitzert. Oder, keine Ahnung, bei irgendwelchen wie sagt man, Zeitungen, Verlaghäusern sitzt, das weiß ich nicht. Das lasse ich alles so ein bisschen auf mich zukommen. Aber ich meine, dafür habe ich eben auch meinen Blog geschaffen, damit ich so ein bisschen dieses Ventil habe, über Dinge zu schreiben, die in unserer alltäglichen Arbeit keinen Platz haben.
Ja.
Und das gleicht es auch wirklich gut aus, muss ich sagen.
Ja, nicht nur den Blog, also nicht nur deinen Blog, der ist übrigens, liebe Menschen da draußen, verlinkt in den Shownotes. Bitte mal klicken und lesen, es lohnt. Klammer zu und vorher Klammer auf. Nicht nur dein Blog, sondern auch, du hast ja auch zum Beispiel zuletzt 12. August 2021, bei Superlevel auch einen Gastartikel geschrieben, genau. Das heißt, worauf ich hinleiten möchte, ist, wie sagt man denn? Du merkst einfach, ne? Ich bin voll gepumpt mit, was habe ich hier gerade vor mir liegen? Warte mal, jetzt müssen wir wieder darüber sprechen. Ricola Cranberry.
Oh, ich habe Holunderminze.
Es ist das 8. Ricola Cranberry und davor habe ich hier noch 3 Tütchen liegen von, Achtung, pass auf, ich habe es hier beweist. Moment. M. Eukal Salbei.
Oh, jetzt müssen wir uns aber drüber streiten, welche leckere sind.
Also, ich habe Salbei geöffnet am Tiefpunkt meines Tages, weil ich noch im Kopf hatte, Salbei ist gut für den Hals. Und dann habe ich mich da durchgequält, 3 Tüten, also drei Bonbons lang.
Ich dachte gerade 3 Tüten.
Nein, um Gottes Willen, also noch bin ich hier. So, also ich finde das ja, ich finde das abgrundtief sympathisch, dass wir beide um Gottes Willen ständig sagen. Ich finde das so,
es ergänzt sich so gut.
So, also nochmal zurück. Und danach bin ich zu Ricola übergegangen, Cranberry, und die finde ich geiler. Es ist so, ich finde die besser.
Okay.
Was sagst du?
Letztere habe ich noch nicht probiert. Ich kann leider wirklich nur im Salbei mitsprechen.
Ich
muss auf dein Urteil vertrauen.
Was ist denn das für ein Gespräch dann, wenn du, naja, egal. Also.
Für mich war klar, ich bin Salbei besser. Unerreicht.
Okay, also, das ist ein verlorener Gesprächspfad, da gehen wir wieder zurück zu super Level. Und deine Arbeit am Rande, obwohl das stimmt gar nicht. Ich wollte sagen, am Rande Spielejournalismus, aber das meinte ich mehr im Sinne von, es fühlt sich für mich so an, da steckt noch viel mehr an Ideen und Texten in dir drin, aber du bist noch, aber natürlich auch zeitbedingt noch so, ne? Der Output ist noch nicht so groß. Und was ich da so spannend finde ist, wäre das für dich auch ein Weg, also sowas zu machen?
Voll.
Ach, wirklich?
Absolut.
Mega.
Wenn ich die Option hätte, auf jeden Fall. Also ja, klar, ich kann jetzt also, große Töne spucken, aber...
Na, also theoretisch hättest du die ja, weil, also du könntest ja sowas machen wie ich, also Selbstständigkeit und dann ist natürlich schon ein Pflaster,
oh Gott.
Aber ja, also, aber theoretisch, also es ist auf jeden Fall was du dir vorstellen könntest, so als eine der neuen Generation Autorinnen in den Spieljournalismus mit einzusteigen.
Wenn du das so betiteln möchtest, sehr gern.
Also ich möchte das so
betiteln. Dabei.
Ich möchte
gerne,
das
mit, ja.
Das ist ja super spannend. Hast du denn, also, weil ich hatte nämlich auch überlegt, weil ich das immer sehr wertvoll finde, als Blicke von außen, also außen auch wieder relativ, ne, weil du bist ja eigentlich drin, aber du weißt, was ich meine, hoffentlich.
Ja, da, ja.
Ne, genau, hauptberuflich Lokaljournalismus. Weil mich hat auch so interessiert, wie du da von deinem Lokaljournalismusplatz auf diese Branche per se so guckst. Ist das eine, also die spielejournalistische Branche, ist das eine von dem, was du so mitbekommst und verfolgst, eine, wo du sagst, da würde ich mich vielleicht sogar auch wohlfühlen? Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, weiß ich nicht, also ob mir das hier so gefällt? Gibt es da schon so Beobachtungen in dir?
Nur sehr grob, weil ich die Branche nicht ganz so, also zumindest den Zweig dieser Branche nicht ganz so aktiv verfolge. Aber das, was ich so mitbekomme, ist immer so ein bisschen, okay, die Alteingesessenen, die hocken da schon so auf ihren Vorstellungen, wie Spielejournalismus aussehen soll. Und ich meine, die alten Hasen gibt es überall, die gibt es auch im Lokaljournalismus und dergleichen. Also das ist überall, das sind überall dieselben Strukturen, gar keine Frage. Und ich denke, es braucht an dieser Stelle einfach vielleicht auch einfach branchenübergreifend überall im Journalismus, aber von dem, was ich jetzt mitbekomme, vor allem im Spielejournalismus und Lokaljournalismus, frische, junge, neue Kräfte, die das alles so ein bisschen aufwirbeln, die sagen, hey, klar, das, was wir jetzt viele Jahre lang gemacht haben, das hat gut funktioniert bis hierher und jetzt ist einfach an der Zeit, dass wir nicht neue Standards setzen, aber so das, was man sich bis jetzt erarbeitet hat, nochmal überdenkt. Ob man vielleicht Spiele nicht doch von anderen Blickwinkeln betrachten muss, die vielleicht doch ein bisschen einen Tick individueller rezensieren muss, andere Positionen einnehmen muss und dergleichen. Und ich meine, die Videospielbranche an sich ist auch total im Umbruch, finde ich. Also inhaltlich, was Inhalte anbelangt, kommen da so viele Dinge, von denen ich vor, ich weiß nicht, 10 Jahren niemals gedacht hätte, dass es jemals seinen Weg in Videospiele findet. Beispielsweise The Last of Us Part 2, wie dieses Spiel aufgezogen war, hätte ich nie gedacht, dass sowas jemals auf den Markt kommt. Und die ganze Kritik, die es bekommen hat, war in dem Sinne ja dann auch das beste Feedback, das dieses Spiel hätte bekommen können, weil das einfach so viel aufgewirbelt hat und so viele verschiedene Meinungen da eingeholt hat. Und ich finde, es sind einfach solche Dinge, die es jetzt vor allem im Videospieljournalismus einfach braucht, damit dieser ganze Zweig nicht einstaubt, nicht weiter einstaubt.
Ja. Ich bin da ganz bei dir. Also man muss auch, glaube ich, gutheißen, die großen Redaktionen, die sind natürlich auch wahnsinnige Schiffstanker, wenn man das Bild mal haben möchte.
Klar.
Also da hängen auch ja so viele Menschen mit ihren Jobs schon dran und die müssen natürlich, also Innovation, was das Angebot angeht, das muss natürlich genau überlegt werden. Da kann nur fast schon wie AAA-Spieleentwicklung, man kann nicht zu viel Risiko auf einmal eingehen, weil da so viele Existenzen und auch letztendlich Geld dran hängt. Aber was ich so cool finde ist, dass es, oder cool ist zu schwach, was ich so wertvoll finde, dass mittlerweile, Entschuldigung, ich habe jetzt mitten ins Mikrofon reingenasenatmet, aber jetzt es hat niemand gemerkt, aber jetzt habe ich es gesagt, egal. Also, was ich so toll finde ist, dass vor allem dank, glaube ich, das war ganz wichtige Sache mit diesem Crowdfunding, dass dadurch neue Projekte entstehen können, die viel flexibler sind und viel experimentierfreudiger sein können, weil die Fallhöhe nicht so groß ist. Und ich meine, es gibt jetzt das neue Superlevel, es gibt natürlich auch, okay, cool, hallo, es gibt aber auch sowas wie The Pot, die zähle ich da auch mit rein und also ich darf jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme nichts sagen, aber in gewisser Zeit, jetzt kurz für die Chronik, falls Leute aus dem Jahr 2030 zuhören, wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am 15.10., kann ja verraten, und zum Zeitpunkt der Aufnahme so in ein paar Wochen könnte passieren, dass noch ein weiteres Angebot entstehen wird, was auch dazu gehört, zu diesen jungen, neuen Angeboten. Und das ist super cool. Und das freut mich sehr. Und das ist so dieses Gegengewicht, für das ich sehr dankbar bin. Und da sehe ich dann halt auch voll so Menschen wie dich so, mit diesen coolen Ideen, die cool schreiben können und die cool erzählen können. Ja, also Genau, also ich würde, ich also alles, was ich sagen möchte, ist, ich fände es toll, wenn du da mit einsteigst. So.
Ja, ich finde dieses Sentiment, ich finde, das spürt man auch so ein bisschen, gerade unter diesen Leuten, die man da dazu zählen könnte.
Ja.
Ich finde, man spürt einfach, die Leute haben Bock, wirklich was authentisch zu ändern. Und das finde ich so schön an diesem Ganzen.
Du, ich möchte dir noch was ganz anderes fragen. Ich überlege, weil das führt uns jetzt ganz weit weg, aber das ist was, was mich so doll interessiert. Bist du bereit für die thematische Brechstange?
Jederzeit, wirklich.
Fußball. So,
sehr gerne. Für Fußball Tag und Nacht.
Ja, genau. Immer. Und da fängt es nämlich schon an. Ich habe wahnsinniges Interesse, mehr darüber zu erfahren, über deine Leidenschaft zu Fußball, weil die ist unübersehbar, wenn man sich mit dir und deinen Online-Präsenzen mal auseinandersetzt. Und ich finde das ja so faszinierend. Also ganz ehrlich, ich persönlich, ich habe es mehrfach versucht, zum Fußballfan zu werden. Ich wurde, also eigentlich auch immer fremdbestimmt, aber ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem die Eltern Bayern München Fans waren, also fragen wir nie warum, es ist alles Quatsch. Dann bin ich sogar mal hingegangen ins Stadion Bayern München.
Da, sogar.
Also pass auf, da war ich aber auch, um das kurz noch in Kontext zu setzen, keine Ahnung, 12 oder so. Da bin ich dann nach München gefahren mit meinem Vater und dann haben wir uns in der, wie heißt denn das Stadion da? Bayern Arena, München Arena.
Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht.
Warte mal. Also, Olympiastadion? Nee. Warte mal.
Ja?
München? Jetzt, das müssen wir
Oh Gott, ich bin peinlich berührt. Ich weiß es nicht.
So,
oh
guck
Gott.
Mal hier. Entlarvt. Also, das
so Ding viel heißt, zum Thema. Ich bin Fußballerin. Genau. Weiß nicht mal, wo Bayern spielt.
Nein, Quatsch. Das muss man auch nicht wissen. Allianz nee. Arena. So, Allianz Arena. Ist das richtig?
Ja.
Okay, hieß aber früher anders, glaube ich, egal. Allianz Arena, also da sind wir in die Allianz Arena gegangen und da hat gespielt, jetzt pass auf, da waren die noch in einer Liga, so lange ist das her, Bayern München gegen 1860 München. Also,
ach du Heilige.
So lange ist das schon her, Lokalderby, die beiden Münchner Vereine und ich wusste schon, also.
Du bist ja lebend rausgekommen, offensichtlich.
Pass auf, wir saßen im Bayern München Block, mein Vater und ich und wir sind da rein und ich war ja immer noch so überlegen, fast schon Identitätskrisen, weil ich mir dachte, alle sind hier Fans und ich bin immer noch so auf der Kippe und kann mich dafür nicht begeistern und ich wollte das aber. Und dann saß ich in dem Bayern München Fanblock und jetzt pass auf, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mal, wie die Gegner aussehen, also was sie für Trikots anhaben. Und dann kam 1860 München einmarschiert und sie hatten blau-weiße Trikots an.
Mhm.
Und Bayern München rot. Und Menschen, die mich unangenehm lange schon verfolgen, wissen, meine absolute Lieblingsfarbe ist blau. Und dann saß
meine
ich
auch.
Da. Ach, guck mal, schon wieder, ne? Toll.
Ja, ja.
Und dann saß ich da und dachte mir, das war so, wie wenn man sich, so stellte ich mir das vielleicht sogar vor damals, wenn man sich verliebt und das so gegen den eigenen Willen passiert. Ich guckte auf die blauen Trikots der Löwen, ne, wie sie auch genannt werden im Fußball-Jargon. Ja, ja. Und dann guckte ich mir die an und dachte mir, ich sitze im falschen Block. Ich will bei den Blauen sitzen. Und das war ganz schwierig. Und dann hat auch Bayern gewonnen, 4-1 oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, wie es ausging. So, pass auf, okay, ich will die Geschichte ja nicht so aufblasen. Also das war das Erste. Hat nicht gehalten, Bayern München war mir egal. Dann, Teenagerzeit, Abkapselung von den Eltern, habe ich mich bei Freunden zurechtgefunden, die auch Fußballfans waren. Und die waren Nürnberg-Fans. Und
oh
dann,
je.
Das, oh je, auch schlimm, okay. Und dann dachte ich mir, geil, Nürnberg, Stadt der Lebkuchen und des Weihnachtsmarktes, da habe ich eine Identifikationsgrundlage. Dann bin ich da auch ins Stadion mit. War auch scheiße, hat mich nicht interessiert. Und dann dachte ich mir, ich muss einfach das richtige Team finden. Und jetzt kommt der Knaller. Und dann dachte ich mir, so wichtig war mir das in meiner Selbstfindungsphase als Teenager, okay, die ganze Welt ist Fußballfan, ich nicht, irgendwas ist falsch, wahrscheinlich der Verein. Und jetzt gucke ich doch mal selber. Statt von außen zu gucken, was mir die Leute aufdrücken, ob jetzt Freunde oder Eltern, suche ich mir meinen Verein selber aus. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich mir so gedacht, das war so eine Zeit, das ist eine komplett andere Geschichte wieder, aber so eine Zeit, wo ich so ein Selbstbewusstsein darüber entwickelt habe, dass ich rote Haare habe. Und dann, also komische Geschichte, aber passt jetzt heute nicht mehr hier rein. Aber ich verspreche, ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ, aber das war alles ein bisschen komisch. Also jedenfalls, und dann dachte ich mir, okay, ich habe ja rote Haare. Und dann habe ich recherchiert mit 16 Jahren oder so, wo auf der Welt haben denn viele Leute rote Haare? Weil das ist ja dann logischerweise meine Ecke. Und dann stellte sich heraus, Schottland. Und dann habe ich mal Schottland geguckt und dann, was es da für Vereine gibt. Und dann stach mir einer ins Auge, der mein Geschichtsinteresse sofort angesprochen hat. Und zwar Celtic. So.
Das hatte ich gerade getippt, okay.
Und dann war ich Fan von Celtic, ich glaube, 3 Wochen lang. Und da habe ich vergessen, die Spiele zu gucken und dann war es mir egal. Hm. So, das ist meine Geschichte mit Fußball. Um noch kurz das Addendum zu machen, ich habe dann später Rugby für mich entdeckt und das ist meine Herzenssportart, die habe ich gespielt, die schaue ich, das ist mein Ding. Fußball gar nicht, das war jetzt mein Referat. Und jetzt
frage ich dich,
was ist denn bei dir los? Woher kommt das? Ist das familienaufgedrückt? War das schon immer so? Und vor allem auch, also warum Fußball? Was ist daran so toll?
Oh Gott, also ich glaube, wir müssen den Podcast um vielleicht 2-3 Stunden verlängern, weil das könnte länger werden.
Also ich
versuche mich kurz zu fassen.
Die Packung ist noch voll, die Ricola. Ich habe noch eine volle Packung Taschentücher. Ich bin bereit.
Okay, gut. Also, oh Gott, wo fange ich denn an? Yes. Das Ding ist, meine Familie war schon immer sehr fußballerisch veranlagt. Im Prinzip nur die männliche Sparte meiner Familie, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Und da, wo ich heute spiele, da, oh Gott, ich weiß nicht, da hat gefühlt, wie gesagt, meine ganze Familie schon gekickt. Und ich habe auch lange Zeit gekickt, Fußball gespielt.
Ich finde das so cool.
Hört sich das besser an?
Nein, ich finde das toll. Ich höre da begeistert zu. Das ist
sehr neue gerne, Welt. Okay.
Okay. Welche Position spielst du denn? Entschuldigung, ich muss das direkt fragen.
Das sagt dir was, wenn ich dir das jetzt erzähle?
Habe ich vorher ausgelassen. Von 6 bis 11 Jahren habe ich selber Fußball gespielt im Verein.
Okay, dann sage ich es dir. Ich spiele auf dem Sechser.
Ja, das sagt mir jetzt natürlich nichts. Naja, aber sag doch was Vernünftiges. Sag doch sowas wie...
Mittelfeld.
Ja, danke. Warum sagst du denn so einen Quatsch wie Sechser? Sag doch Mittelfeld, sag Mittelfeld links außen, sag Schütze, sag Libero oder Libera, also. Weiß ich nicht. Sag mal, ja, so. Sechser. Da wolltest du mich auch echt, also mit Absicht, oder? Doof aussehen
lassen. Wollte ich ein bisschen auflaufen lassen jetzt hier, ja. Ach, vielleicht.
Also Mittelfeld. Für alle Menschen da draußen, die normale Sprache sprechen, im Mittelfeld spielt sie. So, also, weiter geht's.
So. Oh je. Kurz durchatmen.
Ja.
Okay, gut. Also, ich habe lange Zeit meines Lebens Tennis gespielt und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ein so schlechter Verlierer, ich kann Tennis nicht weitermachen, weil im Tennis ist natürlich so, es spielen 2 Leute und wenn du verlierst, dann ist es absolut nur dein Versagen. Und wenn ich jetzt den Schlenker zum Fußball mache, wo 11 Leute pro Mannschaft auf dem Platz stehen, wenn man da verliert, ist ein kollektives Versagen. Das heißt, ich als Person muss mich nicht so schlecht fühlen.
Ja, da gibt es 10, ja.
Genau, es gibt auch 10 andere, die genauso schlecht gespielt. Nein, um Gottes Willen. Also das ist nicht der einzige Grund, warum ich Fußball spiele.
Du, wenn sich deine Mannschaft jetzt zum gemeinschaftlichen Community-Anhören der Folge in der Umkleide getroffen haben, das ist jetzt der Moment, wo die Stimmung richtig runtergeht.
Wo ich auf der Ersatzbank lande, ich mag schon. Genau. Ja. nee, es ist irgendwie eine Mischung aus allem. Ich habe ganz, ganz tolle Mitspielerinnen, die ich wirklich, jede einzelne, das sind alles ganz, ganz tolle Menschen, sehr individuell, jeder ist besonders. Und wenn man, ich kann dir dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wenn man wirklich auf dem Platz steht und es sind diese letzten Sekunden, bevor der Schiedsrichter die Partie anpfeift, ich kann ja nicht sagen, was denn mehr abgeht. Das sind 1000 Glücksgefühle und es ist so viel Motivation auf einmal in mir und man hat einfach Bock, was zu reißen und es ist einfach, beim Fußball kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen bei mir.
Das kenne ich aber, also dieses Gefühl kenne ich 1:1 auch vom Rugby, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein magisches Gefühl, gibt wenig im Leben, was dem gleichkommt, finde ich. Aber, also das heißt dann, Fußball, es geht gar nicht so sehr erstmal um, dass du gesagt hast, irgendwann eine bewusste Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, so, das ist der Sport, der Mannschaftssport mit dem Regelwerk, das ich am geilsten finde, sondern da bist du so mehr oder weniger reingerutscht.
Total, genau. Meine Eltern waren aber auch schon immer sehr aktive Fans. Also wirklich, wenn samstags die Bundesliga lief, als Kind musstest du das Haus verlassen, weil es war ein einziges Geschrei mit, spiel den Ball.
Welches Team?
Das ist halt auch so eine Sache. Meine Mutter, VfB Stuttgart.
Ja,
so, Moment. Mein Vater, HSV. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier abging.
Was ist nochmal HSV? Hamburg?
Hamburg.
Ja,
Hamburg.
Toll. Das ist doch super. Ich bin für Hamburg.
Schön. Mein Vater auch, meine Mutter nicht. Und andersrum genau gleich. Und das, ja, also ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, Bundesliga und die ganzen höheren Ligen haben mich noch nie interessiert, interessieren mich auch nicht mehr, weil da ist einfach nur, ja, ein Kampf des Geldes quasi und das brauche ich nicht.
Ich verweise an dieser Stelle auf den Superlevel-Artikel mit dem Titel Das Game Design der Bundesliga hat ein Fairness-Problem. Von der Autorin Lea Irion, hat man schon mal gehört, den Namen.
Ja, genau. Ja, wo ich dieses Thema auch sehr ausführlich beleuchte und angehe und genau
insofern. Guck mal, jetzt sehe ich auch gerade, ich habe hier gerade den Artikel vor mir, eine Zwischenüberschrift lautet und jetzt wird mir erst klar, was du da für einen Shade wirfst. Im Videospiel kann selbst der HSV Meister werden. Sag mal, ist das eine Rache gegen deinen Vater so hinterrücks?
Nein, mein Vater ist sich absolut darüber bewusst, dass der HSV so seine Fehlerchen hat. Und hier und da vielleicht hätte er anders entscheiden können. Und das ist ein offenes Geheimnis. Und ich denke, da würde mir auch jeder HSV-Fan zustimmen. Insofern.
Von welchem Verein bist du denn Fan?
So, und ich glaube, damit schaufel ich mir jetzt mein eigenes Grab.
Na jetzt aber, ja, wenn jetzt Bayern München kommt, dann falle ich aber vom Stuhl.
Müssen wir die Aufnahme beenden.
Dann nee, musst also, du die Aufnahme abmoderieren. Dann bin ich hier aber, gehe hier rückwärts raus.
Okay. Nein, also guck, ich kann das alles logisch begründen.
Ui.
Jetzt kommt's, genau. Also wie gesagt, ich war nie irgendwie Fan, aber dann es hieß halt immer, Lea, du spielst Fußball, du musst Fan von irgendeinem Bundesliga-Verein sein.
Klar,
und dann dachte ich, also, dann muss ich mir jetzt einen suchen. Und das Naheliegendste für mich war, ich bin geboren in Starnberg, so Bayern. Und dann dachte ich, okay, hier Starnberg, Bayern, Bayern München, okay. Und von da an habe ich einfach immer gesagt, ich fand den Manuel Neuer toll. Und dann dachte ich, also jetzt hier Bayern München ist mein Verein. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht mal, wie das Stadion heißt, okay. Also
Moment mal.
Ich bin nicht drauf fest.
Du bist jetzt wirklich FC Bayern-Fan?
Ich will mich nicht als solches schimpfen müssen, nein.
Ich
bin nicht Fan.
Das ist ja, also, ja wie denn, Genossin oder wie nennst du dich dann? Also interessierte Stadiongängerin, wie nennst du dich denn dann?
Im Endeffekt, nein. Also Fan bin ich wirklich einfach nur von unserem DFB-Team und von den DFB-Frauen.
Oh. Achso, okay, ja, aber naja, ich weiß nicht.
Wie das gesagt, musste mich an einem Punkt entscheiden, weil es halt immer hieß, also guck, wir wollen dir hier zum Geburtstag, wollen wir dir ein Trikot schenken und wir müssen jetzt wissen, welcher Verein ist es. Und dann war es halt Bayern. Und seither komme ich aber auch nicht mehr von dieser Schiene runter.
Ja, also nur kurz zum Protokoll, weil nicht, dass das jetzt hier einen falschen Hals kommt bei irgendjemandem. Dieses Aufstöhnen war nicht wegen der Frauenmannschaft selbstverständlich, sondern wegen des, die Leute kennen mich hoffentlich schon, aber sondern wegen der Nationalmannschaft. Aber das meine ich überhaupt nicht mit so, boah, also du bist ja komisch, sondern das ist einfach nur so ein Geräusch, das zum Ausdruck geben soll, das ist so weit weg von mir, ich komme da nicht ran. Also ich verurteile niemanden dafür. Also um Gottes Willen, warum sollte ich? Aber also gar nicht, da habe ich ja auch nichts von. Aber ich selbst, das ist genau wie die Leute, die mir mal sagen, dass Erdnusssoße total geil ist. Und ich probiere das regelmäßig und denke mir jedes Mal, Leute, was habt ihr denn? Das schmeckt wie aus der Couch vorgezogen. Das ist nicht lecker. Ich komme da nicht rein. Und genau ist es auch bei der Nationalmannschaft so.
Bin ich voll bei dir.
Echt? Aber kann du hast gerade gesagt, ach so, Empathie, okay, ich verstehe.
Empathie, natürlich, klar. Also ich guck die Nationalmannschaft gern an, aber ich kann auch objektiv feststellen, wenn sie absolut schlecht spielt und dergleichen. Also absolut, wie du sagst, Empathie.
Ach, ich finde das so toll, weil mit einem, ich glaube, in den knapp 100 Folgen jetzt mittlerweile, ich habe noch nie mit einem Fußballfan über Fußball hier gesprochen. Und da habe ich mich hier richtig drauf gefreut.
Wow.
Ja, wirklich. Also ich meine, also warum auch erstmal? aber, okay. Aber dann bei dir dachte ich mir, das sagst du so stolz. Und dann dachte ich mir, das ist der Moment. Jetzt kann ich endlich mal jemanden fragen, die sich auskennt und mal so ein bisschen reinhorchen in diese Faszination. Und das hat geklappt.
Ja, aber auch jederzeit gerne. Also wir können uns auch super gern auf eine heiße Schokolade mit einem Schuss Baileys mal 10 Stunden wirklich irgendwo hinhocken und ich erzähle dir meine komplette Fußballphilosophie.
Ich habe eine lange Gesprächsausdauer. Ich kann da ganz schön lange zuhören. Ne?
Ich auch.
Mal. Dann sitzen wir dabei und hören nur zu. Aber dann würde ich gerne Balingen kommen mal.
Balingen, genau.
Ich bin nämlich ehrlich gesagt, das ist manchmal ganz nett, wenn mir jemand was erzählt hier in dem Format. Ich marschiere manchmal parallel mit Google Maps durch die Straßen der Stadt. Und so habe ich es auch gemacht mit Balingen gerade. Beziehungsweise an den Straßen, wo da mal ein Auto durchgefahren ist. Und ich muss sagen, ich bin vertraut mit dieser Art Stadt. Das gibt mir auf eine Art was. Ist alles nicht mein Liebling. Also das wissen die Leute auch mittlerweile. Mein Herz schlägt für den Norden. Aber das gibt mir was, weil man kommt nicht raus aus der Haut. Man hat dort eine Geschichte.
Absolut.
Ja.
Ja.
Harald Schmidt kommt auch aus der Ecke übrigens. Geisling, nee, Quatsch. Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen, mit wem rede ich hier eigentlich? Hast du Harald Schmidt noch, na, weil du so jung bist, hast du Harald Schmidt noch verfolgt? Spielt der noch eine Rolle in deinem Leben?
Eine Rolle in meinem Leben spielen? Nee, das ja. nicht.
Hat er mal eine Rolle gespielt? Entfernt.
Boah, entfernt vor 10 Jahren für 5 Minuten vielleicht.
Vor 10 Jahren. Na gut, okay. Also, ich bin durch. Ich habe alles gefragt, was ich dich ganz dringend mal fragen wollte. Mhm. Möchtest du noch was loswerden?
Um Gottes Willen, nein. Also mir noch tieferes Grab schaufeln? Nein, danke.
Ivo, Quatsch, das war doch super nett. Du, das war super nett. Und ich freue mich da auch ganz doll drüber, weil manchmal habe ich das hier, das ist kein Quatsch jetzt, das meine ich ganz ernst. Manchmal habe ich beim Ausmachen von Terminen schon so ein Gefühl, aber nur in die positive Richtung, dass das nett wird. Und dass ich mir da gar keine Gedanken machen muss. Und das war hier ohne Quatsch, war es so. Ich war mir sofort sicher, das wird eine nette Stunde. Und es ist passiert. Es war genau so.
So, und das kann ich absolut erwidern, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Grundintrovertierte, das dümpelt irgendwo in mir, aber als es wirklich um dieses Gespräch hier ging, da habe ich mal nicht angefangen, so ein bisschen zu zittern, ein bisschen Schweißausbruch und sowas, sondern es war direkt geil. Ich freue mich. Ich habe Bock.
Toll. Das ist doch toll.
Schönes Kompliment, oder?
Das ist voll, weil wir haben uns auch heute wirklich zum ersten Mal jetzt so im Live gehört, ne? Also wirklich, das
genau.
ist toll. Wahnsinn.
Ja. Bisher habe ich dich nur natürlich anderen Podcast-Folgen, aber primär Sprachnachrichten, in denen du vor dich hin röchelst, kurz vorm Abnippeln bist. Insofern ja. war es wirklich sehr schön. Ja.
Gut, also das müssen wir natürlich jetzt mit Kontext noch versehen, sonst denken die Leute, was schicke ich meinen Gästen für seltsame Sprachnachrichten, mit denen ich einfach nur röchel. Also, liebe Leute da draußen, es ist alles in Ordnung. Ich habe den Termin hier mal verschoben, weil einige von euch werden es noch nicht gehört haben. Ich war krank und deswegen mussten wir einen Termin verschieben. Es gab noch irgendeinen anderen Grund für einen anderen Verschieben, aber ist auch egal. Jedenfalls, alles in Ordnung. Es gab Grund fürs Röcheln und jetzt sitzen wir hier und es war toll.
Ja, absolut. Ja. So.
Boah, du, jetzt bin ich aber auch, also das war jetzt auch, ich gehe jetzt schlafen einfach. Also, vielen Dank.
Ich bin ein Schläfer.
Nein, um Gottes Willen. Ach Gott, komm mal, von einem Fettnäpfchen ins nächste. Also, ich sage einfach mal tschüss. Es war mir eine Freude und wir sehen uns, warum eigentlich auch nicht, einfach irgendwann auf eine heiße Schokolade in Balingen.
Zu gerne.
Tschüss.
Adieu.
So, und als hätte ich es von großer Meisterhand geplant, wieder mal ein wunderbares Timing. Jetzt, wenn ihr diese Folge womöglich direkt am Tag der Ausstrahlung noch hört, bin ich gerade im Zug zurück aus Süddeutschland, wieder zurück in den Norden. Lea kommt ja auch aus dem Norden, Süden, ach Gott, Dom. Mann, ey, die einfachste Informationsvermittlung klappen heute einfach nicht. Aber ist egal, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich war im Süden, die Folge dreht sich um den Süden. Wahnsinniger Zufall, ich find's toll. Ihr habt darüber viel geschmunzelt, hab euch jetzt daran teilhaben lassen. Und wenn ihr ein bisschen was von dem Glück zurückgeben wollt, was ich euch hier gerade präsentiert habe, dann watschelt doch gerne mal in den iTunes-Laden und verteilt da ein paar Sternchen. Oder vielleicht sogar noch besser, macht beides. Zum einen Sterne verteilen, zum anderen Supporter werden von OKCOOL auf Steady. Für knapp 5 € öffnet sich da für euch eine Wunderwelt des Podcast-Lauschens. Jeden Freitag extra Folgen mit mir und vielen anderen Menschen und Spielen und Themen und wow, wow, wow. Fühlt euch einmal richtig kräftig umarmt. Ich grüße euch alle ganz lieb und sage tschüss, bis nächste Woche.